Letzten Sonntag war Palmsonntag. Und dieser Sonntag erinnert uns an eine bestimmte Sache. Jetzt habe ich noch was vergessen da unten, nämlich meinen Pointer. Es erinnert uns an Folgendes, auch wenn es wahrscheinlich in der Realität nicht genauso ausgesehen hat. Jesus kam reitend auf einem Eselsfohlen nach Jerusalem. Die Leute waren aus dem Häuschen. Sie waren begeistert von diesem Jesus. Sie legten ihre Mäntel vor ihm hin. Das war ein Zeichen. Wir haben Ehrfurcht vor dir. Wir ehren dich. Du sollst unser König sein. Dich wollen wir als Herrscher in unserem Leben. Sie haben Palmzweige genommen und haben ihm zugejubelt. Palmzweige waren ein Zeichen für Frieden, für Sieg und vor allem für den Messias. Die Juden wussten, der Prophet Zacharia hatte 500 Jahre zuvor verheißen, dass eines Tages der Messias kommen wird, auf einem Esel reitend nach Jerusalem. Jetzt war der Zeitpunkt da. Jetzt waren die Leute aus dem Häuschen. Jetzt waren sie begeistert. Dieser Jesus, der solche Wunder tut, den wollen wir haben als unseren König und Messias. Niemand ahnte an diesem Sonntag, dass am Freitag dieser umjubelte Star hingerichtet wird. Niemand ahnte, dass die Leute, die gerufen haben, gepriesen sei der Herr, 5 Tage später geschrien haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Was ist passiert? Lukas, er war Arzt, Historiker. Er hat sich ganz intensiv mit der Geschichte rund um Jesu befasst. Er hat viele Augenzeugenberichte gesammelt, weil er das Verlangen hatte, seinem Freund Theophilus und anderen zu zeigen, was da wirklich passiert ist, damit sie verstehen können, was da passiert ist. Und daraus ist ein Buch entstanden, das Lukas-Evangelium. Jeder von uns kann heute das Lukas-Evangelium lesen mit der Zusammenfassung von diesen Augenzeugenberichten. Und es ist hochinteressant, wie Lukas sein Evangelium aufgebaut hat. Es beginnt mit der Geburt von Jesus und das nimmt ziemlich viel Platz ein. So die ersten 3 Kapitel, 4 Kapitel. Im 4. Kapitel hält er seine erste Predigt. Und dann, ab Kapitel 9, ist alles fokussiert auf die letzte Zeit seines Lebens. Ich habe diese Predigt überschrieben, wie gesagt, mit dem Titel Halt am Kreuz. Wir wollen mit Lukas, der Jesus begleitet in seinem Evangelium, einen ganz bestimmten Weg gehen. Und ich knüpfe an dem an, was Sabrina gesagt hat. Wir werden so auf Plätzen immer wieder stillhalten und einen Blick hinauswagen, einen Blick, den Jesus gehabt hat. Und wir versuchen damit besser zu verstehen, um was es da eigentlich wirklich gegangen ist. Dieser Weg, den wir miteinander gehen wollen, findet sich hier am Anfang. Im Lukas-Evangelium Kapitel 9, Vers 51 lesen wir, als die Zeit näher rückte, in der Jesus in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Das ist wie ein Codewort im Lukas-Evangelium, der Weg nach Jerusalem. Jesus macht sich auf den Weg nach Jerusalem. Und er hat schon das Endziel vor Augen, zurückzukehren zum Vater. Also er hat einen sehr visionären Blick, als er sich da auf den Weg nach Jerusalem macht. Wenn man jetzt das Lukas-Evangelium ein bisschen analysiert und anschaut, dann entdeckt man Folgendes. Lukas gebraucht 8 Kapitel, um etwa 34 Jahre des Lebens von Jesus zusammenzufassen. Und dann braucht er 16 Kapitel, um das letzte Lebensjahr von Jesus zu beschreiben. Also doppelt so viel wie vorher für die 34 Jahre, für das letzte Lebensjahr. Warum? Weil der Fokus auf diesem Weg nach Jerusalem liegt. Und dieser Weg nach Jerusalem ist der Passionsweg, es ist der Leidensweg. Das ist das Zentrum. Und wer das nicht versteht, der versteht überhaupt nicht, was Christsein bedeutet. Und das ist das Anliegen von Lukas. Nun, dieser Weg nach Jerusalem, er begann ganz im Norden von Israel. Weiter weg ging es nicht von Jerusalem. Dort begann das Ganze in Caesarea Philippi. Wir lesen im Markus-Evangelium, dass er dort war. Im Lukas-Evangelium lesen wir nur die Aussagen. Wir wüssten nicht, wo er war, aber durch Markus wissen wir es. Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Er ist in Caesarea Philippi und spricht zum ersten Mal, dass ihm ein Leidensweg bevorsteht, der im Tod endet. Aber der Tod nicht das Letzte ist, sondern die Auferstehung. Warum beginnt Jesus gerade in Caesarea Philippi darüber zu sprechen? Nun, Caesarea Philippi war zum einen der Ort des Kaiserkultes. Herodes der Große hatte diesen Ort ausbauen lassen und hatte ihn dem Kaiser Augustus gewidmet und deswegen den Namen von Peneas umgeändert in Caesarea. Der Kaiser soll im Zentrum stehen. Dann folgte Herodes Sohn Philippus und der fand dann auch, ich bin auch noch eine wichtige Person, also hat er daraus Caesarea Philippi gemacht. Aber die Botschaft war klar, hey Leute, an diesem Ort stellt euch gut mit den Mächtigen der Welt. Die wachen über euch. Gebt ihnen die Ehre, die ihnen gebührt. Das ist die Botschaft von Caesarea Philippi. Der Kaiser ist Gott und er ist wichtig. Und dann gab es noch einen zweiten Einfluss dort. In Caesarea Philippi, wir sehen hier eine Grotte. Ich durfte dort sein und wir sehen hier, wenn ich das herkriege, so eine Einbuchtung. Dort drin war ein Schrein für den Gott Pan. Der Gott Pan wurde vor allem angebetet von den Hirten, deswegen auch die Panflöte, die davon abgeleitet ist. Und ein anderes Wort, das uns sehr bekannt ist heutzutage, ist der Pantheismus. Der Pantheismus lehrt, dass alles Gott ist. Gott ist in allem. Gott ist im Baum. Gott ist im Stuhl. Gott ist in der Pflanze, im Tier, in uns. Gott ist überall. Also es war ein Götzenkult, in dem Gott allgegenwärtig war, weil er überall war. So, in unserer Zeit hat es eine Wiederbelebung erlebt in der ganzen Esoterik. Steine haben Macht, weil da geistliche Kräfte drin sind und so weiter und so fort. Und genau an diesem Ort beginnt Jesus mit seinen Jüngern ein interessantes Gespräch. Er fragt sie nämlich genau an dem Ort, wo der Kaiserkult am mächtigsten war, wo Götzendienst allgegenwärtig war, was sagen die Leute, wer ich bin? In diesem Kontext, was sagen die Leute, wer ich bin? Dann kamen dann einige Antworten und dann fragte Jesus seine Jünger, ja und was meint ihr, wer ich bin? Und dann kommt dieses berühmte Bekenntnis von Petrus, du bist der Messias. Du bist der Sohn Gottes. Wow, sie haben es gecheckt. Damit war auch verbunden, wenn du der Messias bist, dann bist du König der Juden. Dann wirst du ein Friedensreich aufrichten. Dann wirst du die Römer, den Kaiser und die Götzen zum Teufel jagen. Dann wird Gerechtigkeit herrschen. Du bist der Messias. Und kaum war dieses Bekenntnis gesprochen, spricht Jesus davon: Ich werde jetzt nach Jerusalem gehen, ich werde leiden und ich werde sterben. Das passte überhaupt nicht in die Weltanschauung der Jünger, die jetzt gerade erkannt haben, dass er der Messias ist. Der Messias wird siegen, der wird doch nicht leiden. Der Messias wird leben und nicht sterben. Und sie konnten Jesus einfach nicht verstehen. Jesus hatte doch gerade vor kurzem 5.000 Männer, also wahrscheinlich waren das etwa 10.000 Leute, die dort waren, mit 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht. Einen solchen Messias wollen wir, oder? Einer, der versorgt. Einer, der uns alles gibt, was wir brauchen. Das ist der Messias. Und jetzt redet der von Leiden und Sterben. Wir kommen zurück zum Lukas-Evangelium. Kapitel 9, in Vers 44 und 45 sagt Jesus: Prägt euch gut ein, was ich euch jetzt sage. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben werden. Und sie konnten mit dieser Aussage nichts anfangen. Was damit gemeint war, war ihnen verborgen. Sie begriffen es nicht, wagten aber auch nicht, ihn danach zu fragen. Also sie haben die Worte verstanden. Jesus sprach in ihrer Sprache. Aber sie konnten es nicht einordnen, weil das nicht wahr sein darf. Der Menschensohn, ein Begriff für den Messias, darf doch nicht den Menschen ausgeliefert sein, sondern die Menschen sind ihm ausgeliefert, im positiven Sinn. Sie konnten es nicht fassen. Und geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir zum Beispiel im Wort Gottes lesen und das, was wir lesen, das schmeckt uns nicht? Und deswegen können wir es auch nicht fassen. Und manchmal lesen wir es, weil es ist ja Deutsch. Aber wir verstehen es einfach nicht. Es gibt bei mir immer noch Stellen, die verstehe ich einfach nicht. Und so kann es uns in Bezug auf Jesus gehen. Ich nehme jetzt mich als Beispiel. Ich habe, seit ich denken kann, an Gott geglaubt. Ich habe geglaubt, dass Jesus gelebt hat. Ich habe geglaubt, dass Jesus gestorben ist. Ich habe geglaubt, dass Jesus auferstanden ist. Ich habe ab und zu in der Bibel gelesen. Ich war auch ab und zu mal im Gottesdienst. Ich habe ab und zu gebetet. Und all das hatte überhaupt keinen Einfluss auf mein Leben. Null. Weil ich nicht verstanden hatte, warum. Und als ich dann von jemandem das erklärt bekam, so dass ich es dann verstanden habe, habe ich gemerkt, ja, Jesus wurde Mensch wegen mir. Er hat ein Leben gelebt an meiner Stelle, an dem Gott seine helle Freude hatte, weil es ein absolut gerechtes und heiliges und sündloses Leben war, was ich nicht auf die Reihe bekomme. Und dann war er bereit, all das, was mich trennt von Gott, weil so vieles nicht stimmt in meinem Leben, weil ich so viele Ecken habe, die nicht so sind, wie sie sein sollten, weil ich versage, weil ich schuldig geworden bin an Menschen, an Gott, an mir selber. Er nimmt all diese Schuld auf sich und stirbt am Kreuz für meine Schuld. Auch wenn ich der einzige Mensch gewesen wäre, der überhaupt jemals existiert hätte, wäre Jesus gestorben für mich. Er hat meine Schuld gesühnt. Er hat meine Schuld weggenommen. Und er hat den Tod an meiner Stelle überwunden, damit er mir jetzt ewiges Leben geben kann. Und als mir dieser Groschen fiel, kam ich zu Jesus und habe gesagt, ich brauche dich. Ich brauche dich unbedingt. Ich brauche deine Vergebung. Ich will dieses ewige Leben, das du anbietest. Und jetzt hatte das, was ich schon vorher geglaubt hatte, erst Auswirkungen in meinem Leben. Es braucht diese Annahme, diese Entscheidung, die wir treffen müssen, dass Jesus unser Erlöser ist. Passion bedeutet ja so viel wie Leiden. Aber es bedeutet auch Leidenschaft und Hingabe. Wenn jemand sagt, meine Passion ist Musik, dann meint er damit nicht, dass er an der Musik leidet, sondern dass er begeistert ist von Musik, dass er eine Hingabe hat für Musik. Passion beinhaltet eben beide Aspekte. Jesus war bereit zu leiden, weil er eine Leidenschaft hat für uns. Er hat sich hingegeben, weil er uns dermaßen lieb hat. Das ist der Blick zum Kreuz, den Jesus schon von Caesarea Philippi aus gemacht hat, am weitest entferntesten Ort in Israel, wo man sein konnte, von Jerusalem entfernt. Er sah schon dieses Kreuz, an dem er sein Leben geben wird für dich und für mich. Wir machen einen zweiten Stopp, der Blick auf Jerusalem. Auf diesem Weg nach Jerusalem findet eine interessante Episode statt im 13. Kapitel. Da kommen plötzlich die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die religiösen Führer zu Jesus und sie sagen ihm, du Jesus, Herodes will dich umbringen. Geh weg von hier. Also wenn man das Lukas-Evangelium kennt, dann weiß man, dass die Pharisäer es nie gut gemeint haben mit Jesus. Also warum kommen sie jetzt und warnen ihn, er werde bald mal hingerichtet? Sie wollten ihn nämlich auch loswerden. Wahrscheinlich wollten sie nur verhindern, dass er nach Jerusalem geht und dort noch mehr Einfluss hat. Nun, interessant ist, wie Jesus darauf reagiert, auf diese Warnung. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 13, Vers 32 und 33. Jesus erwiderte, geht und sagt diesem Fuchs, ja, das war etwa so wie, ich sage, geh und sag zu diesem Hund, in unserem Kontext. Heute und morgen treibe ich Dämonen aus, heile Kranke und am dritten Tag wird mein Leben vollendet. Ja, ich muss heute und morgen und auch noch am darauffolgenden Tag meinen Weg gehen. Denn es ist undenkbar, dass ein Prophet an einem anderen Ort umkommt als in Jerusalem. Für Jesus war klar, mein Endziel ist Jerusalem. Und ich werde Jerusalem erreichen, weil ich dort sterben werde. Deswegen kann mir unterwegs nichts passieren. Weder durch Herodes, noch durch die Pharisäer, noch irgendwas. Es wird zu einem Ende kommen, wie Gott es vorausgesagt hat. Jesus geht also weiter, aber diese Antwort hat ihn veranlasst, über Jerusalem, also sprich die Einwohner von Jerusalem, nachzudenken. Und er spricht weiter in Vers 34, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Jesus war nicht nur bereit, für die Menschen zu leiden, er hat auch sehr stark an den Menschen gelitten. Und er nimmt jetzt ein Bild und vergleicht sich mit einer Henne und uns, also die Einwohner von Jerusalem, aber das können wir auf uns alle ummünzen, mit Küken. Ein interessantes Bild. Warum gerade das? Hennen, das haben Wissenschaftler herausgefunden, entwickeln eine unglaublich starke Beziehung zu den Küken und kümmern sich bis zur letzten Aufopferung um ihre Küken. Im Gegensatz zu den Hähnen, oder? Die krähen nur rum, aber die machen nichts. Aber die Hennen, die kümmern sich um die Küken. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sie ein ausgeklügeltes Kommunikationssystem haben. Und dieses Kommunikationssystem beginnt schon, wenn das Küken noch im Ei ist. Wenn ein Küken im Ei zu wenig Wärme hat, gibt es einen weinerlichen Piepston von sich und die Henne weiß, das braucht mehr Wärme, damit es sich gesund entwickelt und legt sich die Eier wieder unter ihre Flügel. Wenn die Küken dann geschlüpft sind, kann eine Henne sehr genau, auch wenn es 10 Küken sind, erkennen, welches dieser Küken jetzt gepiepst hat. Sie kann das alles unterscheiden. Für mich tut das alles gleich. Aber sie kann das unterscheiden. Und die Küken, die wissen auch ganz genau, welche Henne ihre Mutter ist, auch wenn es 100 Hennen hat. Also da ist eine ganz, ganz enge Beziehung da durch Kommunikation. Und dann kommt ein zweites dazu, das nennt man Hutten. Nämlich, dass eine Henne ihre Küken, wenn Gefahr droht, unter ihre Fittiche nimmt. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Raubvogel über dem Gehege kreist oder ein Fuchs sich anschleicht, dann nimmt eine Henne ihre Küken unter ihre Fittiche, um ihnen Geborgenheit, Schutz und Wärme zu geben. Man hat Dinge gefunden, zum Beispiel beim Brand in einem Hühnerstall, dass die Henne total verkohlt war, aber die Küken waren noch lebendig. Sie geben ihr Leben hin für diese Küken. Verstehen wir das Bild, das Jesus gebraucht? Ich will deine Henne sein. Ich will eine ganz tiefe Beziehung mit dir haben. Ich will mit dir reden. Ich will dich hören. Rede du mit mir. Und ich gebe dir Schutz. Ich nehme dich unter meine Fittiche. Und dann kommt dieses schreckliche Wort. Und sie haben nicht gewollt. Sie haben nicht gewollt. Wie vielen Menschen muss Jesus das eines Tages sagen? Ich war da. Ich wollte. Und du hast nicht gewollt. Und jetzt geht's nicht mehr. Jetzt ist's vorbei. Die Trennung wird ewig bleiben. Wir gehen noch einen Schritt weiter und machen einen dritten Stopp, der Blick vom Ölberg. Bei diesem Blick schaut Jesus in die Zukunft. Der Ölberg, er liegt östlich von Jerusalem. Man sieht direkt auf das Tempelareal. Hier stand der Tempel früher. Und es ist wieder Palmsonntag. Ich komme also zurück zu dem Sonntag, an dem wir gestartet sind. Jesus ist auf dem Weg vom Ölberg runter ins Kidrontal und dann rauf nach Jerusalem, um dort mit Jubel empfangen zu werden. Und auf diesem Weg ist er tief bewegt und sagt Folgendes in Lukas 19, 41 bis 42. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte: Wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Jesus weinte über die Tatsache, dass die Menschen ihn nicht wollten. Er sah durch Palmsonntag auf Karfreitag. Er sah, dass sie ihn nur oberflächlich wollten. Nur als Glücksbringer, nur als einer, der schaut, dass ich ein gutes Leben habe. Als einer, der uns vielleicht befreit von den blöden Römern, die immer herrschen über uns. Das wollen wir. Und Jesus wusste, wenn sie merken, dass ich das nicht will, dass ich nämlich gekommen bin, um euch von einer ganz anderen Herrschaft zu befreien, von einer Herrschaft, die jeden Menschen plagt, nämlich das Destruktive, das Zerstörerische, das Sündhafte. Davon will er uns befreien. Wusste er, dass er abgelehnt werden würde. Und das bewegt ihn zutiefst. Wir lesen weiter in Vers 43 bis 44, wie er sagt: Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde, also die Römer, von denen wir ja befreit werden wollten, jetzt aus der Sicht der Jünger, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Gott wollte den Menschen in Jesus begegnen. Und diese Menschen, die haben es nicht erkannt. Stattdessen haben sie versucht, sich selbst zu befreien von den Römern. Sie wurden immer aufmüpfiger, bis in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts Kaiser Nero der Kragen platzte. Er stellte ein Kriegsheer zusammen, 60.000 Mann, unter der Leitung von einem jungen General namens Titus und schickte sie nach Israel, um dieses Land einzunehmen. Innerhalb kürzester Zeit war Israel als Land von den Römern wirklich eingenommen. Nur Jerusalem leistete erbitterten Widerstand. Es gab dann ein paar Querelen in Rom und ein Teil der Armee musste zurückgehen. Aber der Befehl kam zurück an Titus, mit allen Mitteln zerstör diese Stadt. Es ist vorbei. Titus machte dann einen Belagerungsring um Jerusalem, weil er die Stadt nicht einnehmen konnte. Mit militärischen Mitteln wollte er sie einfach aushungern. Die ganzen Jerusalemer sollten am Hungertod sterben. Die Not war riesig. Eltern fingen an, ihre Kinder zu essen. Einige sind dann ausgebrochen aus der Stadt, weil sie es nicht mehr haushielten, weil sie wussten, wir sterben sowieso, wurden von den Römern sofort geschnappt und in Sichtweise der Stadtmauern gekreuzigt als Abschreckungsbeispiel. 70 nach Christus fiel Jerusalem. Und Titus hat mit seinem Heer die Stadt platt gemacht, der Tempel geschleift. Alles wurde zerstört. Alles trat genauso ein, wie Jesus es am Palmsonntag 40 Jahre früher vorausgesagt hatte. Gericht Gottes wegen der Ablehnung von seinem Sohn. In dieser Generation zeitlich und trotzdem ein Hinweis für uns auf das, was uns erwartet ohne Jesus im Gericht Gottes. Wir können nicht bestehen vor einem heiligen Gott als sündige Menschen. Aber mit Jesus an unserer Seite, der uns seine Gerechtigkeit schenkt, wenn wir sie wollen, einem Jesus, der uns unter seine Fittiche nimmt, wird das Gericht an uns vorbeigehen, weil er uns ewiges Leben schenkt. Jesus hat es so auf den Punkt gebracht. Er spricht von sich in der dritten Person. Wer an den Sohn glaubt, also wer mir vertraut, sagt Jesus, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. Verstehen wir, Jesus lädt uns ein, jeden Tag neu, komm unter meine Fittiche. Ich will dich hören, ich will mit dir reden, ich will dich beschützen, ich will mit dir durchs Leben gehen. Eine letzte Stelle jetzt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Verse 14 bis 20. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch und sagte: Wie sehr habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte: Nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und dann hat Jesus das Abendmahl eingesetzt. Und das Abendmahl ist die Einladung der Henne: Komm unter meine Fittiche. Jeder, der überzeugt ist, ich brauche Jesus, ich brauche Vergebung meiner Schuld, ist eingeladen, an seinen Tisch zu kommen und von ihm bedient zu werden. Jesus hat dann bei der Einsetzung vom Abendmahl gesagt, dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. tut das, um euch an mich zu erinnern. Bevor er stirbt, redet er schon davon, mein Leib wird zerbrochen werden für euch. Mein Leib wird zerschlagen werden für euch. Nehmt es. Es bedeutet für euch Leben. Für mich bedeutet es Tod, für euch bedeutet es Leben. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das vergossen wurde für euch. Jesus lädt uns ein, in einen ewigen Bund zu treten mit ihm. Ein Bund, den er unterschrieben hat mit seinem Blut und der für uns ewiges Leben bedeutet. Alle, die glauben, dass sie Jesus wirklich brauchen, sind eingeladen, an den Tisch des Herrn zu kommen, jetzt während dieser Zeit der Anbetung.